Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. In den hohen Norden, nach Skandinavien, genauer nach Norwegen, blicken wir heute. Norwegen, ein Land, wo man kaum Katholiken vermutet, aber auch ein Land mit einer langen christlichen Tradition, wo die katholische Kirche zurzeit wieder eine Kirche im Aufbruch ist. Das liegt daran, dass die Zahl der Katholiken sich dort innerhalb weniger Jahre vervierfacht hat. Über diese spannende Entwicklung und mehr berichtet uns gleich der Bischof von Trondheim, Georg Müller. Grüß Gott, Herr Bischof, herzlich willkommen bei uns in der Sendung.
Ja, grüß Gott, Herr Niggewöhner.
Ich darf Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie stammen aus Volkesfeld in der Eifel und Sie gehören der Ordensgemeinschaft von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens an, auch kurz Arnsteiner Patres genannt. Jetzt sind Sie bereits über 10 Jahre Bischof. Wie war Ihr Weg von der Eifel in die alte Königsstadt Trondheim?
Ja, der Weg ging eigentlich ganz natürlich. Ich ging ja zur Schule in Lahnstein auf dem Johannesgymnasium, das von den Arnsteiner Patres oder den Patres von den Heiligsten Herzen geführt wurde, habe dort das Abitur gemacht, habe mich dann entschieden, in diese Kongregation einzutreten, habe dann in Simpelfeld in Holland mein Theologie- und Philosophiestudien absolviert und dann noch einen Abschluss an der Universität in Münster. Und bin dann 1981, so auf Anfrage des Bischofs, des damaligen Bischofs von hier, nach Norwegen gegangen.
Und dort sind Sie jetzt schon, ich sagte es, über 10 Jahre Bischof. Und Sie haben es mit einer vergleichsweise kleinen Kirche zu tun, aber einer Kirche, die eben auch eine lange Tradition hat. Wie lange reicht diese Tradition eigentlich zurück?
Die unmittelbare Tradition der katholischen Kirche in neuerer Zeit reicht ungefähr 160, 170 Jahre zurück. Und wenn man das Mittelalter dazu nimmt, dann reicht sie 1000 Jahre zurück.
Die Geschichte der katholischen Kirche ist ja auch sehr leidvoll. 1537 wurde die lutherische Lehre auf Befehl des Königs in Kopenhagen eingeführt. Welche Konsequenzen hatte das für die Katholiken in Norwegen?
Das hatte zur Konsequenz, dass die katholischen Bischöfe aus Norwegen vertrieben wurden und dass die lutherische Lehre als verpflichtend für alle Einwohner erklärt wurde. Es war verboten, katholisch zu sein. Auf diesem Faktum stand die Todesstrafe. So deshalb ist in den Jahrhunderten nach der Reformation der katholische Glaube so jedenfalls als öffentliche Instanz ausgestorben, obwohl es natürlich so in den Tälern und hier und da verborgen der katholische Glaube weiterlebte.
Ja, Sie sagen, es war verboten, katholisch zu sein, sogar unter Todesstrafe. Welche Auswirkung hatte das denn auf das Bild, was man von den Katholiken der katholischen Kirche insgesamt hatte?
Also es hatte die Auswirkung, dass die Verkündigung, sagen wir damals, die ja sehr kontrovers war, dass der Papst der Antichrist war und auch mit der Zeit die Auffassung vertreten wurde, dass die katholischen Christen eigentlich überhaupt keine Christen waren, sondern falschen Lehren nachgingen. Und das war ja dann in dieser Zeit unwidersprochen, wurde das gelehrt. Und das hat auch das Bild über die katholische Kirche dann geprägt bei den einfachen Leuten.
Und das über viele Jahrhunderte. Ja. Und es war sicher schwer, diese Ressentiments dann abzubauen. Und das gelang vielleicht erst während des Zweiten Weltkrieges. Wieso?
Also ich würde da sagen, das gelang erst während des Papstbesuches. Denn der Zweite Weltkrieg war ja eher eine politische Angelegenheit und Norwegen war besetzt von den Deutschen, von den Nationalsozialisten und da war eigentlich kaum Raum, Vorurteile abzubauen, eher das Gegenteil. Denn Sie müssen bedenken, hier in Norwegen waren viele deutsche Priester, viele deutsche Schwestern und die haben alle unter der Zeit des Nationalsozialismus hier gelitten, aber ganz still und treu ihre Aufgabe erfüllt, sodass sie alle deutsche Patres und Schwestern, die hier waren, durften nach dem Kriege hier im Lande bleiben. Sonst wurden alle Deutschen des Landes verwiesen nach dem Krieg. Aber man muss auch sagen, dass im ganzen letzten Jahrhundert es eine Entwicklung gegeben hat, die die Ökumene immer mehr gefördert hat. Und zwar hier in Trondheim besonders erlebbar an der Feier des Festes des heiligen Olaf, besonders an den Jubiläen, zum 900-jährigen Jubiläum, zum 950-jährigen Jubiläum, wo man also auf einmal mehr und mehr entdeckt hat, dass wir eine gemeinsame Geschichte haben, also die lutherische Kirche und die katholische Kirche. Und dass man dann nach und nach, aber das hat lange gedauert, dass man miteinander beten kann.
Wie steht es denn insgesamt um das Ansehen der katholischen Kirche heute? Gibt es noch so etwas wie tief verwurzelte Ressentiments oder so etwas wie Alltagsdiskriminierung von Katholiken?
Nein, möchte ich eigentlich nicht sagen. Die katholische Kirche ist heute in Norwegen sehr angesehen. Sie wird geschätzt durch das, was sie so an christlichem Glauben auch in der Gesellschaft zeigt. Sie wird geschätzt für die Art und Weise, wie sie die vielen Ausländer in den vergangenen Jahren aufgenommen hat und ihnen auch eine Heimat geboten hat. Sie wird auch geschätzt aufgrund ihrer klaren Lehre. Natürlich ruft die katholische Lehre, wie sie zum Beispiel von den Päpsten vertreten wird, auch Widerspruch hervor. Aber tief verborgen ist hier auch ein großer Respekt davor, dass der Papst oder dass die katholische Kirche nicht den Meinungsschwingungen der Öffentlichkeit folgt, sondern bemüht ist, treu zur Lehre der Apostel zu stehen, um das so zu sagen.
Ist die Kirche denn so akzeptiert, dass man auch auf ihre Stimme hört, dass sie zum Beispiel in gesellschaftspolitischen Auseinandersetzungen Akzente setzen können?
Also die katholische Kirche ist zu klein, als dass ihre Stimme wirksam gehört würde. Aber sie hat doch eine Stimme, die sie auch erhebt und die man schon hört, obwohl man nicht sieht, dass das unmittelbar wirksam ist. Also zum Beispiel die Aussagen der Kirche über die Abtreibung, die wird schon gehört, die wird kaum kommentiert und wird als solche so akzeptiert, aber die hat natürlich keine politische Durchschlagskraft. Dasselbe gilt über die Lehre von der Ehe und den vielen moralischen Fragen. Es ist heute so, dass die katholische Kirche bei den verschiedenen Instanzen, die bei Gesetzeserneuerungen gefragt werden, immer auf der Liste dabei steht und dass sie schon ihre Stimme einbringen kann, aber natürlich aufgrund der Größe der Mitgliederzahl, sie erhält da keine Durchschlagskraft.
Vielen Dank, Herr Bischof Müller, bis hierher. Nach diesem kurzen Blick in die Geschichte der katholischen Kirche in Norwegen wollen wir uns gleich weiter der Situation von heute zuwenden. Und da gibt es einige sehr spannende Entwicklungen. Mehr dazu gleich nach der Musik. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir heute über die katholische Kirche in Skandinavien, speziell in Norwegen, sprechen. Unser Gesprächsgast ist der Bischof von Trondheim. Und Herr Bischof Müller, wir haben vor der Pause die mitunter sehr schwierige und auch schmerzhafte Geschichte der katholischen Kirche angesprochen. Wie hat sich die katholische Kirche seit dem Zweiten Weltkrieg zahlenmäßig entwickelt? Wie ist sie heute organisiert?
Also seit dem Zweiten Weltkrieg hat die katholische Kirche viele Ausländer aufnehmen müssen. Zunächst viele Flüchtlinge aus den Krisengebieten Europas und der Welt. Zum Beispiel, das begann schon mit Ungarn 1956. Aber auch nach dem Zweiten Weltkrieg waren viele Zwangsarbeiter, die unter Deutschland hier gearbeitet haben, die sich entschieden haben, hier zu bleiben. Was die Struktur sonst angeht, war die katholische Kirche sehr unterentwickelt, könnten wir sagen. Wir können auch bedenken, dass hier in Mittelnorwegen zum Beispiel, wo 4 Kirchen bestanden, 2 durch die Bombenangriffe der Nationalsozialisten auf die Städte Molde und Kristiansund zerstört wurden. So hier stand ein kräftiger Neubeginn an und ein Wiederaufbau. Und den haben die Verantwortlichen, auch diese Herausforderung haben sie angenommen. Sodass der erste Bischof, der dann 1953 nach der Reformation wieder nach Trondheim kam, Johannes Rüth, den Wiederaufbau geleitet hat und der dann die Kirchen gebaut hat, die wir auch heute noch in der Hauptsache als Pfarrkirchen benutzen. So, es war ein riesiger Schritt und eine kräftige Anstrengung, diesen Neuanfang zu wagen. Ja, und dann kam ja so die ganze kirchliche Veränderung, also gesamtkirchlich mit dem Konzil und der neuen Liturgie, wo die Katholiken hier nach allen Kräften immer der Weltkirche gefolgt sind.
Sie haben das Stichwort Weltkirche genannt und man nennt die norwegische katholische Kirche auch eine Weltkirche en miniature. Was bedeutet das konkret?
Ja, das heißt, dass sie hier in unseren Gemeinden fast die Repräsentanten von allen Völkern der Erde finden. Manchmal größere Gruppen, manchmal auch Einzelpersonen. Aber wenn der katholische Glaube in ihrem Herzen zum Ausdruck kommen soll und leben soll, dann müssen sie einander suchen, dann dürfen sie einander nicht aus dem Weg gehen. Denn die verschiedenen Gruppen, die wir hier haben, die sind nicht so groß, als dass man jetzt so nationale Missionen machen könnte in den verschiedenen Sprachen. Sondern wir müssen uns irgendwie zusammenraufen. Wir müssen uns auch zusammen in der Kirche treffen zum Gottesdienst. Und dadurch entsteht dann etwas, was sehr stark das Erlebnis einer Weltkirche en miniature gibt. Man spürt auch eine Nähe zueinander in diesem farbigen Bild.
Wie viele Katholiken leben insgesamt in Norwegen und wie ist das Verhältnis zwischen den Migranten und den einheimischen Katholiken?
Zurzeit haben wir in Norwegen ungefähr 50.000 registrierte Katholiken, also Katholiken, von denen wir wissen, dass sie da sind. Aber wir haben vor einem Jahr von der polnischen Botschaft die Nachricht bekommen, dass in Norwegen 120.000 Polen auf Arbeitssuche sind. Und da können Sie sich vorstellen, die genauen Zahlen kennen wir nicht, aber wir sehen dieses Bild natürlich in unseren Kirchen, die alle überfüllt sind. Und es ist einfach eine Herausforderung, sein Herz weit zu machen und den Bruder aus dem anderen Land, der neben mir in der Kirche sitzt, auch wirklich in der Gemeinschaft der Kirche drin zu haben. Das gibt natürlich auch Probleme. Wenn zum Beispiel eine einheimische Bevölkerung hier unter der Mehrzahl von Katholiken aus anderen Ländern lebt. Das gilt für die Lage ganz allgemein, aber das gilt auch für im Verhältnis zu einzelnen großen Volksgruppen. Und da entsteht so etwas wie eine doppelte Diaspora, dass man als Katholik also in der Minderheit ist und dass man dann als Norweger, sag ich mal, in der eigenen Pfarrei nochmal in der Minderheit ist. Das kann man problematisieren, das hilft aber nicht viel weiter. Wir müssen uns da arrangieren, wir müssen uns wirklich gegenseitig aufnehmen und annehmen und auch immer daran denken, dass wir nicht in erster Linie Polen oder Deutsche oder Norweger oder Vietnamesen sind, sondern dass wir in allererster Linie Kinder Gottes sind. Katholisch sind.
Also wir können festhalten, die katholische Kirche in Norwegen wächst, natürlich vor allen Dingen auch durch die Zuwanderung. Jetzt gibt es bei Ihnen aber auch ein anderes sehr interessantes Phänomen, nämlich das Phänomen der Konversion von Intellektuellen zur katholischen Kirche. Und eines der wohl bekanntesten Beispiele dafür ist die Politikerin Janne Horland-Matlory, Professorin für internationale Politik an der Universität Oslo und sogar mal stellvertretende Außenministerin ihres Landes.
Ja.
Und sie hat in einem Interview mit Kirche in Not vor einiger Zeit mal gesagt, dass sie gar kein Einzelfall ist. Sie kenne selber viele Professoren, Kollegen, die inzwischen katholisch geworden sind. Warum ist das gerade die katholische Kirche, die für Intellektuelle in Norwegen so interessant ist?
Ja, warum ist das so? Ich sehe darin einen wunderbaren Beleg für die Existenz und die Heiligkeit Gottes. Ne? Die Intellektuellen sind hier in besonderer Weise auf der Suche nach der Wahrheit. Und deshalb ist es auch heute noch so, dass an den Universitäten diese Suche nach der Wahrheit, auch nach der Kirche, merkbar ist und auch Frucht trägt. Ich glaube, die intellektuelle Arbeit, die Ausbildung, die hat ja in der katholischen Kirche immer eine große Bedeutung gehabt. Wenn man zum Beispiel mal an die verschiedenen Ordensgemeinschaften denkt, die so Schulen und auch Universitäten gegründet haben und die Bedeutung, die katholische Universitäten so in der Welt haben, dann ist das eigentlich nur naheliegend, dass ein Mensch, der geistig wach ist, der die Welt der Wissenschaft kennenlernen will und auch kennt, nach und nach, dass sie auf Fragen des Glaubens trifft.
Ja, also Glaube und Wissen waren nie etwas, was sich voneinander ausgeschlossen haben. Und das ist ja auch eine Diskussion, die Papst Benedikt gerade anstößt, indem er sagt, auch Intellektualität und Glaube sind kein Gegensatz, sondern es ist vielmehr sogar vernünftig zu glauben. Ist das auch ein Ansatz, den man in Ländern, die sehr säkular geworden sind, und wir können auch die deutschsprachigen Länder dazu zählen, eine Diskussion, die man verstärkt führen sollte?
Ja klar, denn die Intellektualität ist ja sozusagen auch der gemeinsame Nenner von allen Menschen, die philosophische Grundhaltung. Ne? Wir suchen ja alle, und wenn man sich da in der Suche nach dem Ewigen trifft, dann hat man durch die Wissenschaften eine Ausgangsbasis, auf der man aufbauen kann. Und die katholische Kirche, der katholische Glaube, der ja gekennzeichnet ist durch das Et, das sowohl als auch, hat ja nie einfach nur den subjektiven Glauben hochgehalten, sondern auch immer die Objektivität des Denkens, des Wissens.
Jetzt gelten die skandinavischen Länder ja als noch säkularer als die deutschsprachigen, wenn man jetzt einfach mal die Prozentzahlen der Kirchgänger zum Maßstab nimmt. Gibt es etwas, das Sie uns aus seelsorglicher Sicht raten könnten im Umgang mit einer doch weitgehend säkular geprägten Umwelt? Wie kann man die Menschen erreichen? Wie muss man sie ansprechen?
Da möchte ich zunächst sagen, dass natürlich die, sagen wir mal, lutherisch geprägte Frömmigkeit unterschiedlich ist von der katholisch geprägten. Denn die lutherische Frömmigkeit ist mehr auf das Individuum zugeschnitten und nicht so sehr auf die Gemeinschaft. Deshalb darf man sich bei den Zahlen für den Kirchenbesuch nicht blind sehen. Bei den Leuten im Herzen der Menschen, da ist das Christentum noch sehr verankert. Es ist manchmal nicht so leicht zu finden oder zu leicht auszudrücken. Es gibt da heute viele Tabus, über den Glauben zu sprechen, aber es ist da und es ist eine starke Grundlage. Was ich so aus meiner Erfahrung auch als besonders wertvoll erlebe, das ist, dass Katholiken hier in Skandinavien und in Norwegen treu zu ihrem Glauben stehen. Und das ist eine wichtige Sache, denn hier gibt es eigentlich keine äußeren Faktoren, die die Ausübung des Glaubens stützen oder dazu ermuntern. Die Wege sind weit, der Nachbar ist meistens von anderem Glauben, wenn er überhaupt einen hat. Und dass wir beharrlich sind im Glauben, einen festen Standpunkt haben und den nicht modifizieren oder verlassen bei jeder Schwierigkeit, die sich da uns zeigt. Das gilt auch für das Gebetsleben und die Praxis des Glaubens. Das ist unheimlich wichtig. Und davon lebt der Glaube. Der Papst hat ja auch in seiner Enzyklika Spe Salvi gesagt, dass das Wort Gottes uns nicht nur als Information gegeben ist, sondern dass das Wort Gottes in uns lebt und auch wirkt, was es ausdrückt. Das heißt, es ist eine sehr große Kraft, die auch durch die Rituale der Kirche, durch die Feier der Sakramente und so weiter in unser Leben ausstrahlen und wirksam sein kann. Wenn man hier aufhört, den Glauben zu praktizieren, dann wird er über kurz oder lang auch absterben, mit Sicherheit. Aber wenn wir ihn suchen und wenn wir ihn leben, erhalten und ausdrücken, dann gibt er uns Leben.
Vielen Dank bis hierher. Nach der Pause wollen wir weitersprechen über die besonderen seelsorglichen Aufgaben der katholischen Kirche in Norwegen. Und wir wollen auch über den Islam sprechen. Auch das ein Thema, das eigentlich alle Länder Europas betrifft, vielleicht die skandinavischen ganz besonders. Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir heute über die katholische Kirche in Norwegen sprechen. Zu Gast bei uns ist weiter der aus der Eifel stammende Bischof von Trondheim, Georg Müller. Und Herr Bischof, Sie haben uns ja schon einiges über die Seelsorge in Norwegen verraten. Kann man die eigentlich mit der eines deutschen Bischofs vergleichen oder ist das etwas komplett anderes?
Zunächst so im Prinzipiellen ist es ja dasselbe. Ne? Wir sind alle katholisch, wir dienen demselben Herrn, wir folgen demselben Ritus sozusagen. Aber auf der anderen Seite ist die Situation und die Aufgabe des Bischofs hier und in Deutschland auch ganz anders, natürlich von der Anzahl der Gläubigen her. Nur schon von der Anzahl der Angestellten im Ordinariat her ist das was ganz anderes. Hier in Trondheim habe ich zwei Leute, die im Ordinariat arbeiten. Der Bischof hier in Norwegen muss viele Dinge selbst machen, selbst in die Hand nehmen und auch viele Dinge, wo man eigentlich sagen würde, ja, also da braucht man nun keine Bischofsweihe und auch keine Priesterweihe für. Auf der anderen Seite zeigt sich in diesen alltäglichen Dingen auch, dass wir eben Kinder dieser Welt sind und dass wir uns ja nicht nur in einer spirituellen Sphäre bewegen, sondern dass auch so die Alltäglichkeit des Lebens mit zu unserem Leben dazugehört. Ich kann Ihnen zum Beispiel als ein Beispiel sagen, vor zwei Tagen, da rief ein Mann aus Jordanien, der seit einem Monat in Trondheim lebt, bei mir an und mit mir sprechen wollte. Ja, wenn Sie sich jetzt vorstellen, so eine Person ruft den Bischof in einer deutschen Diözese an, dann wird er selbstverständlich nicht den Bischof treffen. Der trifft Mitarbeiter, die ihn dann eventuell weitervermitteln. Aber hier ist das irgendwie unmittelbarer. Und man trifft ja auch die Menschen, wenn man zur Kirche geht. Wir haben jeden Sonntag unseren Kirchenkaffee. Und der Bischof, der nimmt jeden Sonntag an der Messe teil, aber er nimmt auch ganz selbstverständlich am Kirchenkaffee teil, spricht mit den Leuten, hört, wie es geht und nimmt in dieser Weise auch am Leben der Gemeinde teil.
Also doch etwas anders als bei uns. Herr Bischof Müller, Sie haben eben schon das Thema Ökumene mit der lutherischen Staatskirche angesprochen. Wie muss man sich diese konkret vorstellen? Führen Sie auch, wie wir hier, diese theologischen Debatten, zum Beispiel über das gemeinsame Abendmahl, oder versuchen Sie auch konkret Gemeinsamkeiten zu finden, zum Beispiel beim Thema Lebensschutz, bei sozialen Fragen, beim Thema Europa?
Also dieselben Fallstricke, die gibt's ja auch hier. Aber ich würde sagen, dass die katholische Kirche so in der Minderheit hier irgendwie besser diese Situation hantiert, dass sie den Mut hat, den katholischen Glauben, der sich manchmal sehr unterscheidet, darzulegen. Und wir erfahren, dass das auch respektiert wird. Na, zum Beispiel mit der Interkommunion oder so. Da haben wir den katholischen Standpunkt, der von den anderen Gläubigen respektiert wird. Wir haben aber auch viel gemeinsam. Neben den Fragen des Glaubens, die wir gemeinsam haben, so haben wir hier in Norwegen auch eine gemeinsame Kultur und eine gemeinsame Geschichte. Denn Trondheim, jetzt als der Erzbischofssitz des Mittelalters, ist katholisch gewesen. Und die Leute schätzen sehr diese Geschichte. Und sie lieben auch, dass die ausgedrückt wird. Zum Beispiel am Fest des heiligen Olaf am 29. Juli. An diesem Tag können wir seit 16 Jahren im Niederostdom, was also die Kirche, die Bischofskirche des Erzbischofs war, die heilige Messe feiern. Und da sind wir sehr froh drüber. So haben wir hier ein relativ entspanntes Verhältnis. Und ich glaube auch, was ich so von den Leuten höre, auch von den lutherischen Leuten, die freuen sich, wenn der Glaube irgendwie der Kirchen gemeinsam dargestellt und ausgedrückt wird. Und wenn es nur in gemeinsamen Gebetsgottesdiensten ist.
Eine weitere wichtige Aufgabe für eigentlich alle Christen ist der interreligiöse Dialog. Und nun gelten ja die skandinavischen Länder als besonders tolerant. Sie sehen sich aber auch wie viele andere europäische Länder mit dem Problem von islamisch geprägten Parallelgesellschaften konfrontiert. Und der Streit um die Karikaturen des muslimischen Propheten Mohammed, der hat ja gezeigt, welcher Sprengstoff in dieser Entwicklung liegen kann. Wie ist eigentlich die Haltung der katholischen Kirche in Skandinavien in dieser Frage?
Also als dieser Streit aufbrach, da kam er ja von Dänemark, ne, weil die Zeitungen in Dänemark diese Karikaturen gedruckt hatten im Namen der Pressefreiheit. Da haben wir von der Nordischen Bischofskonferenz eine Aussage gemacht und darauf hingewiesen, dass natürlich die Pressefreiheit nicht legitimieren darf, dass man herabsetzend von anderen Gläubigen spricht. Und wir haben in unserem Statement auch die Muslime als unsere Brüder und Schwestern bezeichnet, vor denen wir Respekt haben müssen. Und ich meine, wir müssen hier auch die Latte so hoch anlegen, dass wir nach den Grundsätzen, die wir sonst vertreten, auch die Muslime behandeln und auch über sie sprechen. Ich persönlich meine eigentlich, man sollte in einen offenen Dialog da kommen. Und da gibt es auch sehr schöne Beispiele hier aus Skandinavien. Also zum Beispiel unser Kloster, unser neues Kloster in Tautra, das vor einem Jahr eingeweiht wurde, hat eine interreligiöse Dialoggruppe aus ganz Skandinavien, die sich jedes Jahr trifft und wo wir in diesem Jahr vor 14 Tagen auch zwei Muslime begrüßen konnten. Und das war sehr schön eigentlich, mit diesen darüber zu sprechen. Das waren natürlich keine militanten Muslime, aber ein Bruder und eine Schwester, die in Skandinavien groß geworden sind und deshalb zum Dialog offen waren.
Herr Bischof Müller, die Verbindung der norwegischen Katholiken zu Deutschland, die ist von jeher besonders eng. Wie wichtig ist die Unterstützung aus Deutschland heute noch?
Die ist heute noch sehr wichtig. Die hat sich ja gewandelt. Also nach dem Kriege waren sehr viele deutsche Ordensleute, Priester und Ordensschwester hier in Skandinavien tätig. Das waren ja die, die auch den Glauben wieder erst in den öffentlichen Raum getragen haben im 1843, als die erste katholische Messe öffentlich in Oslo gefeiert werden konnte. Und heute sind natürlich diese Ordensgemeinschaften überaltert. Die Werke der Schwestern mit den Krankenhäusern sind heute nicht mehr so aktuell, weil die Entwicklung auf diesem Sektor sehr stark fortgeschritten ist. Die Schwestern sind auch überaltert. Aber wir erleben eine neue Blüte mit kontemplativen Orden. Und dass die auch von den Leuten also gefragt werden, aufgesucht werden. Die finanzielle Unterstützung aus Deutschland ist natürlich weiterhin sehr wichtig und sehr notwendig. Norwegen ist ein reiches Land, aber da hat die Kirche nichts von. Und die Mitbrüder und Mitschwestern in Deutschland, die unterstützen uns bei größeren Projekten, die wir beileibe nicht alleine finanzieren können. Ich habe schon gesprochen von den vielen Einwanderern aus Polen und auch von anderen Ländern, die kommen. Wir sind zurzeit hier in Trondheim dabei, ein Kloster für die Birgitta-Schwestern zu bauen, wo ich auch viele Hilfe aus den Diözesen Deutschlands erhalte. Und das ist einfach notwendig. Wir müssen uns auch sozusagen auf die Zukunft vorbereiten. Und da brauchen wir Zeugen, aber da gehört auch dieses Materielle dazu. Und wir sind sehr, sehr dankbar dafür, dass die Katholiken und Katholikinnen in Deutschland uns da unterstützen und brüderlich zur Seite stehen.
Ja, ist ja ein sehr interessantes Phänomen, also ein richtig kleiner Klosterboom, den es in Norwegen gibt. Bedeutet dies eigentlich auch, dass es in Ihrer Kirche trotz dieser zahlenmäßig doch relativ geringen Größe Berufungen gibt?
Also so weit sind wir noch nicht, dass es Berufungen gibt. Ja, aber das Interesse in der Öffentlichkeit für die Klostergemeinschaften ist sehr groß. Und das ist fast ein Wunder, ne? Weil ja auch das Klosterleben ja etwas ist, was bei der Reformation so aus der lutherischen Kirche in Norwegen auf jeden Fall verschwand und etwas Erzkatholisches ist. Jetzt kommt es zurück und das erregt es, die Neugier der Menschen. Ich war vor einer Woche in Teutra, wo uns die Trappisten ein Kloster gebaut haben, wo an der Non, also der Mittagshore, auf einmal drei Busse ankamen, voll von Leuten, die an dieser Gebetszeit teilnahmen. Und das ist jetzt im Sommer fast täglich so. Die Schwestern sind vollkommen überrascht und überrumpelt, aber sie versuchen jetzt, dieses zu strukturieren und auch als eine ihrer Aufgaben zu sehen. Den Leuten, also als Ordensgemeinschaft sozusagen, das Reich Gottes und das Leben Gottes nahezubringen als Klosterfrauen. Und jetzt seit einigen Monaten, so haben die Mönche von Citeaux, also von dem berühmten Kloster in Frankreich, Citeaux, die Arbeit begonnen, auch ein Kloster hier zu bauen. Und das erfüllt mich mit großer Freude und mit großer Dankbarkeit. Und ich denke, wenn es im Mittelalter so gewesen ist, dass der Glaube nach hier kam durch Ordensleute, warum soll das nicht auch heute noch mal so sein? Was den Nachwuchs angeht, so gibt es einen Aspekt, den ich noch nennen möchte. Das ist nämlich der, wenn ein junger Mann oder eine junge Frau ins Kloster gehen will, dann ist es eigentlich nicht unbedingt der idealste Fall, dass dieser Kandidat in ein Kloster geht, das ganz nahe bei seinem Heimatort liegt. Oft ist es so, dass diese Kandidaten dann in Klöster eintraten, die weit von zu Hause weglegen. Und das sehen wir hier bei unseren Klöstern schon. Da kommen also Kandidaten, die mal schnuppern, aus Österreich, aus Deutschland, auch aus Lateinamerika. Die finden nicht immer den Weg direkt ins Kloster hinein, aber die Zeit des Zusammenlebens hilft ihnen doch, ihr Leben, den Ziel ihres Lebens im Auge zu behalten und zu finden.
Ja, also ein interessantes Phänomen, vielleicht ein neuer Frühling der Kirche in Norwegen. Herr Bischof Müller, abschließende Frage. Wir ermuntern unsere Hörer ja auch immer, auf ihren Reisen die Christen in den jeweiligen Ländern zu besuchen. Wie sieht es da in Norwegen aus? Welche Traditionen, welche Wallfahrten, welche Feste können Sie unseren Hörern ans Herz legen?
Als Trondheimer natürlich zuallererst das Fest des heiligen Olaf. Das wird hier in der Stadt auch als Festival über 14 Tage gefeiert. Ne? Und wir machen an dem Sonntag in dieser Zeit eine Wallfahrt nach Stiklestad, das ist 100 Kilometer von Trondheim, wo der heilige Olaf gefallen ist. Ich versuche auch als katholischer Bischof diesem Fest ein Quäntchen Katholizität zu vermitteln. Dadurch, dass ich gewöhnlich am Fest des heiligen Olaf auch einen ausländischen Bischof hier habe, also dieses Jahr wird das vielleicht, wenn alles gut geht, ein Bischof aus Kenia sein. Ich habe auch schon Bischöfe hier gehabt aus Rumänien, und aus vielen Ländern, sodass die Wirklichkeit der Gemeinde mit Menschen aus verschiedenen Ländern auch bei unseren Festen wieder deutlich wird an den Gästen. Und das ist eine schöne Erfahrung auch und wirklich eine Stärkung des Glaubens.
Herr Bischof Müller, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Bitte sehr. Auf Wiederhören. Ich wünsche noch allen Hörerinnen und Hörern einen gesegneten Sonntag.
Das war Weltkirche aktuell. Über die katholische Kirche in Norwegen sprachen wir mit dem Bischof von Trondheim, Georg Müller. Bischof Müller hat es erwähnt, es gibt einen regelrechten Klosterboom in Norwegen. Und über eines dieser Klöster, nämlich das Karmelitenkloster in Tromsø, hat Kirche in Not einen Film produziert. Der Film heißt »Die Engel vom Polarkreis« und kann unentgeltlich beim Hilfswerk bestellt werden unter Telefon 089 für München 760 7055 oder im Internet unter kirche-in-not.de. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen aus dem Studio von Kirche in Not Ihr Volker Niggewöhner.